Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Das ist Reflexe auf DRS 2. Heute mit einem Gespräch aus Berlin über ein Prestigeobjekt aus Berlin, genauer über ein Propagandainstrument aus Berlin. Es geht um die Berliner Philharmoniker und den Nationalsozialismus. Es geht um ein Buch, das erstmals das System Berliner Philharmoniker und Nationalsozialismus durchleuchtet. Das Buch heißt «Das Reichsorchester». Recherchiert und geschrieben hat es Mischa Aster, der mir gegenüber sitzt. Am Mikrofon ist Corinne Holz. Sie sind Politikwissenschaftler, sind über die Musikwissenschaft zur Oper vorgedrungen. Dann waren Sie Opernregisseur, zuletzt am Tiroler Landestheater Innsbruck. Mischa Aster, wie kommt der Kanadier zu einem deutschen Thema, einem aufgeladenen deutschen Thema? Wie kommt das?
Der Hintergrund zu diesem Projekt ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Das kann ich kurz gefasst erzählen. Es war Weihnachten 95. Ich fuhr in einem Zug von Berlin nach Basel eigentlich, wo ich danach nach Frankreich ging, um meine Eltern zu besuchen. Durch reinen Zufall habe ich auf diesem Zug einen Musiker kennengelernt. Der heißt Walter Küssner. Der ist Bratscher beim Philharmonischen Orchester in Berlin. Er lud mich ins Bordrestaurant ein und über die nächste 4-5 Stunden erst begann unsere Freundschaft und ist auch während unser Gespräch dieses Thema aufgetaucht. Walter Küssner ist eine wahre Philharmoniker, würde ich sagen, im Sinne, er ist sehr interessiert, er beschäftigt sich sehr mit der Vergangenheit, der Tradition sein Orchesters. Der ist jetzt, schätze ich, Mitte 40. Er kam ins Orchester 88, er lebte noch die letzten Karrierenjahre, aber war ein Teil dieser neue Abbado-Generation im Orchester, das auch eine gewisse geistige Freiheit mitbrachte. Er fand es kaum zu begreifen, dass er als Philharmoniker selbst überhaupt nicht über diese Geschichte, also was mit seinem Orchester eigentlich zwischen 33 und 45 passiert ist.
Es ist absolut erstaunlich, weil Deutschland in der sogenannten Aufarbeitung der Vergangenheit eigentlich vorbildlich ist, ganz anders als Spanien beispielsweise, das über die Diktaturzeit sehr viel zögerlicher forscht. Erstaunlich, Berliner Philharmoniker, Aushängeschild eines der besten Orchester der Welt und eines mit einem Ruf, den eben viele immer noch mit dem ehemaligen Chefdirigenten Herbert von Karajan verbinden, obwohl der seit 89 tot ist. Ja, warum, Mischa Aster, niemand vor Ihnen?
Ja, also das ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten. Als Ausländer würde ich mich ganz natürlich solche Fragen stellen, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht in Deutschland bis zumindest nach dem Tod Karajans war es unangenehm, über dieses Thema zu sprechen und die Probleme damit.
Es war ein Tabu? Oder wurde es aktiv verhindert? Haben Sie das recherchiert?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es aktiv verhindert war, aber es war keine Priorität. Es war eher etwas, das zu viele Leute noch persönlich trifft.
Und eben dazu muss man wissen, Herbert von Karajan hat 1933 zum ersten Mal einen Eintritt in die NSDAP beantragt, den er 1935 bekommen. Karajan hat seine Karriere in der Nazizeit begonnen.
Genau, und war also rasend aufgebaut.
Also gepusht von allerhöchster Stelle, muss man wissen.
Er war kein, sagen wir, aktiv ideologischer Mensch oder nicht ideologisch geprägter Mensch, aber natürlich hat er von den Umständen profitiert und von der Gunst einige wichtige Machtinhaber. Er war nicht allein. Viele nach dem Krieg und in die über die Jahrzehnte danach ein Scham dazu oder man konnte sich nicht leisten, zu viel auf diese Vergangenheit, auf diese Verbindung nachzuhaken, sagen wir. Es gab in erster Linie nach dem Krieg ein ganzes Land wieder aufzubauen und es war nicht der Priorität, solche unangenehme, zumindest moralisch gefährliche Fragen zu stellen.
Ganz konkret kann man sagen, Karajan hatte einen Schirmherr eben an von allerhöchster Stelle, Hermann Göring, Reichsminister und Reichskommissar und neben Hitler der mächtigste Nazi. Ist ja interessant dann zu sehen, was jetzt im Jubeljahr Karajan wird. Nächstes Jahr wird sein 100. Geburtstag groß gefeiert, was da allenfalls an Aufarbeitung noch herauskommt.
Dazu würde ich gern sagen, es würde über Jahrzehnte gemacht, Biografien oder Studie über einzelne historischen Figuren. Es ist aber überhaupt nicht nur im Fall der Berliner Philharmoniker, aber ins Allgemein eigentlich in Deutschland und in der NS-Forschung eine relativ neue Bereich über Kollektive zu schreiben, über Institutionen, Organisationen, also kollektive Einheiten zu forschen über die letzte vielleicht 20 Jahre. Man hat über Deutsche Grammophon ein kurzes Buch geschrieben, Siemens hat eine Aufarbeitung gemacht, Dresdner Bank, Deutsche Bank, Volkswagen. Man kann wenig über Furtwängler, Karajan, sowohl auch Göring, Goebbels oder Hitler selbst neu sagen. Aber es ist jetzt eine sehr spannende Zeit, wenn man über kollektive Erfahrung, kollektive auch teilweise Verantwortung jetzt sprechen, was natürlich viel schwieriger ist. Und ja, das vielleicht war nur ermöglicht einmal, dass die großen Figuren in diesen Schatten, die Kollektiven sich versteckt haben, so lang Geschichte sind. Der Karajan ist zum Beispiel nur knapp 6 Jahre vor diesem Gespräch in dem Zug mit Walter Küssner gestorben. Das heißt, es war relativ neu und relativ frisch, dass man über das Orchester für sich sprechen konnte, ohne die Schatten von einer Karajan oder ein Furtwängler.
Mischa Erster, Ihr Buch heißt Das Orchester und das Naziregime und es heißt eben zum Beispiel nicht Das Orchester unter dem Naziregime. Dieser Unterschied scheint auf den ersten Blick unerheblich, auf den zweiten ist es aber enorm wichtig. Wenn man Ihr Buch liest, dann merkt man nämlich, dieser Titel ist Programm. Orchester und Regime, das ist im Grunde genommen ein System, das sehr gut funktioniert. Dieses System müssen Sie zuallererst ganz kurz erklären.
Es war mir erstaunlich, wenn ich durch die Akten las, wie die Bürokratie und das Orchester miteinander umging. Man kann einen Briefwechsel zwischen zwei autonome Kräfte sehen und es so verstehen. Es gab Kompromisse auf beide Seiten, was vielleicht zum ersten Blick erstaunlich ist.
Zum
Gunst des der Regimes war, Kompromisse zu machen oder ins Verhandlung einzutreten, waren die erstaunlich flexibel und klug dabei. Und das ist der Interessante. Und das Orchester hat auch von seiner Seite eine gewisse Stolz und Ehrgeist und selbstbewusst ein bisschen sich unabhängig vorzustellen und in diese Verhandlungen als Partner einzusteigen. Und also in diesem Sinne kann man das ganze Buch fast lesen oder eine Ebene davon zumindest als diese Tanz fast zwischen zwei Mächte, die jeder etwas von der anderen bräuchte.
Also was sie nicht machen, ganz bewusst nicht machen, ist eine plakative Opfer-Täter-Symmetrie.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Von einigen Interviews, die ich geführt habe mit die letzten Augenzeuge, die müssten eigentlich zugeben, dass es war bis, sagen wir, 43, 44, als der Krieg wirklich zurück nach Deutschland kam, es war sehr gute Zeit. Privilegiert waren die wohl. Und das war nicht nur, weil die hervorragende Beethoven spielt, aber weil es beide so gut passte und nützte.
Wir steigen jetzt mit einer Passage aus Ihrem Buch ein, die dieses System, das sehr gut ineinander geht, also das Orchester, das ganz geschickt mit dem Regime verhandelt und umgekehrt. Wir sind 1933 und wissen muss man, dass die Berliner Philharmoniker bisher und immer noch damals eine selbstverwaltete GmbH sind. Sie sind stolz auf ihre rebellische Tradition und die demokratischen Entscheidungsprozesse, die dieses Orchester seit 1903 hochhält. Jetzt aber in der Folge der Börsenkrise im Jahr 1929 steht das Orchester vor dem Bankrott. Mäzene und Subventionen der Stadt Berlin decken nur einen kleinen Teil des Defizits. Gute Zeiten also für das frisch gegründete Propagandaministerium unter Josef Goebbels. Gute Zeiten, die Übernahme, das war so der Wortlaut, die Übernahme der Berliner Philharmoniker aufzugleisen. Gute Zeiten auch ihres Chefdirigenten Wilhelm Furtwängler.
Am 1. August 1933, lange bevor die Verhandlungen zur beabsichtigten Übernahme durch das Reich abgeschlossen waren, schrieb Furtwängler an die Mitglieder des Berliner Philharmonischen Orchesters: Meine Herren, der Führer und die Reichsregierung haben mir die Versicherung abgegeben, dass das Berliner Philharmonische Orchester unter allen Umständen erhalten wird. Herr Reichsminister Dr. Goebbels hat an diese Zusicherung die Bedingung geknüpft, dass mir die absolute Führung des Orchesters in künstlerischer und personeller Hinsicht übertragen ist. Aufgrund dessen erwarte ich, dass jede Beunruhigung innerhalb des Orchesters in Zukunft unterbleibt. Ohne mich und mein Einverständnis können keinerlei Beschlüsse gefasst werden. Meine 12-jährige Verbundenheit mit Ihnen, meine verehrten Herren, muss Ihnen die Gewähr bieten, dass alle von mir unternommenen Schritte nur im Interesse des Orchesters sind. In diesem Brief beschwor Furtwängler das Orchester seiner Leitung nicht nur in künstlerischen, sondern auch in persönlichen und politischen Fragen zu vertrauen. Er übernahm die Verantwortung für das Wohlergehen des Orchesters und erwartete vollkommene Ergebenheit der Musiker. Auch das war ein entscheidender Bruch mit der Tradition demokratischer Entscheidungsprozesse und der Selbstverwaltung des Orchesters. In den Vertragsverhandlungen von 1929 waren schon große Zugeständnisse gemacht worden, doch Furtwänglers absolute Führung war keine Bedingung der Regierung, sondern seine eigene. Er behielt sich damit nicht einfach eine Beraterfunktion oder ein Vetorecht vor, sondern verlangte eine offizielle Übergabe der gesamten Kontrolle. Auf der einen Seite wurde das Orchester also von der Regierung aufgefordert, seine Identität als Gesellschaft GmbH zu opfern, auf der anderen Seite bestand Furtwängler auf bedingungsloser Preisgabe aller Vollmachten. Parallel zur Übernahme durch das Reich führte Furtwängler seine eigene Neuorganisation des Orchesters durch.
Wir haben in diesem Ausschnitt von dieser Verquickung gehört. Die Übernahme hat einen Preis und die Übernahme hat aber auch Privilegien. Sprechen wir mal über den Preis, den das Orchester bezahlt hat.
In erster Linie hat das Orchester seine Unabhängigkeit geopfert. Es war seit seiner Gründung 1882 eine voll autonome Kooperative, also als ein Orchesterkooperativ gebildet. Und diese demokratische Tradition, diese Unabhängigkeit war nicht nur in seiner Verfassung geprägt, aber auch einflusste seine Art zu musizieren, dass die Musiker vertreten sich selbst immer auf die Bühne, entscheidend sich über alle geschäftliche Beziehungen und auch über seine eigene Mitglieder, also seine Nachwuchs. All das ist mit dieser Kompromiss, mit dieser Lösung, mit der Rettung, das ist alles weggefallen oder würde geopfert in Namen der Überlebung des Orchesters. Das war ein Fall, wo die finanzielle Not über idealistischen Prinzipien geherrscht hat. Man sieht nach und nach, wie das Orchester nach 33, 34 versuchte, immer für sich Freiraum zu gewinnen.
Und also erfolgreich.
In manche Fälle ja, in einige Fälle auch nicht. Deswegen ein bisschen diese Tanz. Es war natürlich im Interesse des Regimes, dass das Orchester zufrieden blieb und dass auch es wohl das Beste blieb.
Wir sind ja dabei, zu konkretisieren, was dieser Preis bedeutet, den die Berliner Philharmoniker nach 1933 für ihr Weiterbestehen bezahlen mussten. Ein Preis waren auch diese sogenannten Sondereinsätze. Das hat konkret bedeutet, zum Beispiel 1934 das erste Konzert für die NS-Kulturgemeinde Kraft durch Freude, ein Konzert für den Reichsluftschutzbund, 1936 Eröffnung der Olympischen Spiele. Dann gab es eine Sendereihe im Rundfunk, unsterbliche Musik, Auftritte an Hitlers Geburtstage und so weiter und so fort. Jetzt zu den Privilegien, Mischa Eister, Berliner Philharmoniker.
Es gab wahrscheinlich bessere Gründe, mitzumachen, als Widerstand zu leisten, wenn man das ganz pragmatisch beurteilt. Die Privilegien waren wesentlich. In erster Linie war das Orchester gerettet. Danach kam es aber auch zu Förderung, nicht nur finanzielle Zusicherung, aber auch Förderung.
Ein ganz wichtiger Punkt in diesen Privilegien, das war dieser sogenannte Unabkömmlichkeitsstatus, also den Goebbels den Berlinern zugesichert hat. Das bedeutete ganz konkret, statt, ich sage das jetzt ganz drastisch, Kanonenfutter zu werden, sitzt der Musiker im Orchester und spielt und spielt. Also es bedeutete, die konnten nicht eingezogen werden, auch wenn der Marschbefehl kam.
In erster Linie war das Orchester ein Reichsorchester. Das bedeutete, dass der Gunst des Reichsminister Goebbels zum Beispiel, die einzelnen Mitglieder bekamen Weihnachtsgratifikationen, also alle die Günsten, die man als Beamter im öffentlichen Dienst hat. Man schafft auch für das Orchester seine eigene Ebene, sein eigenes Niveau in der Tarifordnung, sogenannte Tarifordnung der deutschen Kulturorchester.
Die haben am allermeisten verdient auch.
Ja,
Sonderklasse der Sonderklasse.
Sonderklasse der Sonderklasse unter die Kulturorchester. Also nicht zu verwechseln, weil die Rundfunkorchester zum Beispiel waren immer, gleich wie heute, besser bezahlt als die sogenannten Kulturorchester. Aber unter
Und konkret hat das was bedeutet? Wie viel Reichsmark hat ein Orchestermusiker damals verdient? Monatslohn.
Es kam drauf an, irgendwo normalerweise zwischen 700 und 1200 Reichsmark. Was kein erheblicher Summe war, aber natürlich viel besser bezahlt, als es vorher war. Es gab auch eine Reisekostenzuschuss nur für die Philharmoniker vom Propagandaministerium ausbezahlt war. Wegen seiner außergewöhnlichen Reisetätigkeiten hat Goebbels das angeblich von Hitler selbst die Bestimmungen bekommen. Und dann bekamen so einzelne wichtige Musiker Instrumente zum Beispiel. Das Ministerium besorgte Instrumente, wertvolle italienische Geiger und Celli und so weiter.
Und das war zum Teil Raubkunst?
Vermutlich.
Aus jüdischem Besitz?
Ja, es ist wahrscheinlich der Fall. Über die einzelnen Instrumente, die von Mitglieder des Berliner Philharmonischen Orchester gespielt waren, kann ich es nicht beweisen, von woher die kamen, aber es ist woanders ausführlich geschrieben, in andere Bücher und beschrieben, durch welche Mittel der Staat wertvolle Kunstobjekte, einschließlich Musikinstrumente, gesammelt hat.
Zu diesen Privilegien gehörten dieses Orchester der Sonderklasse, Lohnerhöhungen, Reise und auch die Satire in der Tragödie, Kleidervergütungen. Das Orchester bekam auch eine Sonderzulage für Kleider. Und Sie haben da, Mischa Eister, auch das Zitat zutage gefördert. Die Berliner, die galten nämlich als Repräsentanten deutschen Kulturtums und müssen daher bei Konzerten und außerhalb der Konzerte besonders gut gekleidet sein. Und noch die Relation, Sie haben den Monatslohn erwähnt, eines Orchestermusikers, so zwischen 700 und 1200 Reichsmark. Wilhelm Furtwängler hat ein Jahresgehalt von ungefähr 50.000 Reichsmark gehabt und 15.000 Reichsmark Reiseentschädigung.
Furtwängler hat ursprünglich pro Konzert so viel wie ein Konzertmeister pro Monat verdiente.
Konkret?
Ja. Also etwa 1000, also am Anfang war es etwa 1000 Reichsmark, 33, 34. Er war eigentlich nach seinem Rücktritt im Dezember 34 wegen dieser Hindemith-Affäre als Gast viel besser bezahlt als als Chefdirigent.
Genau, dazu muss man wissen, Furtwängler hat natürlich weiterhin dieses Orchester dirigiert, aber in einem sozusagen Status als freier
Gastdirigent. In ein Gastverhältnis. Danach bekam er 2000 Reichsmark pro Konzert und endgültig 4000. Es hat sich allerdings von beide Seiten gelohnt. Natürlich hat Furt Wengler davon viel profitiert. Sein Konzerte war sehr begehrt. Das Publikum bezahlte viel höhere Eintrittspreise auch. Es war ein gutes Geschäft von beide Seiten.
Es ist an der Zeit, in diesem Gespräch in Reflexe mit Mischa Aster über sein neues Buch «Die Berliner Philharmoniker und der Nationalsozialismus», an der Zeit mal über das Personal, die Trabanten rund um diesen Klangkörper, die mal etwas genauer anzuschauen. Der Name Wilhelm Furtwängler ist schon gefallen und Sie haben in Ihrem Buch ja die Psyche jetzt auch dieser Protagonisten ausgeleuchtet. Über Furtwängler ist schon viel geschrieben worden, sicher am überzeugendsten die Biografie von Herbert Hafner. Jetzt Ihr Bild von Wilhelm Furtwängler, Mischa Aster. Ein Bild, das ja aus auch erstmals erschlossenen Quellen gespeist ist. Ganz kurz sozusagen ein Psychogramm Wilhelm Furtwänglers.
Ich glaube, in erster Linie muss man Furtwängler glauben. Wenn er meinte, dass er wollte nur das Beste machen, er wollte nur die Musik machen und wollte seine Musiker schützen, er wollte Musik in Deutschland musizieren und damit, ja, also wenn nicht direkt Widerstand leisten, dann zumindest ein bisschen Freiraum schaffen. Ich glaube, man muss ihm glauben, wenn er sowas sagte. Ob es tatsächlich die Wahrheit war, also unter die Umständen, ob das eigentlich möglich war, ist eine ganz andere Frage. Es war nicht die Aufgabe dieses Buch und ja, ich weiß es nicht, was das dienen soll, eigentlich eine moralische Beurteilung von Furtwängler zu treffen. Aber seine Wirkung innerhalb dieser Geschichte zeigt auf einer Seite ein ganz großes Ego, ein Mann mit einer großen Selbstbewusst und einer Bewusstheit, eine Bildung von seiner eigenen Macht und Einfluss und gleichzeitig eine ungeheure Naivität, dass er die Warnungen nicht verstehen konnte. Er hat es missverstanden, wenn jüdische, nicht nur jüdische, aber auch andere Musiker, Solisten und Dirigenten es abgelehnt, nach Deutschland zu kommen.
Es gibt da ein ganz konkretes Beispiel. Bronislav Hubermann, damals ein ganz berühmter Geiger, überhaupt einer der bedeutenden Geiger des 20. Jahrhunderts, hat es abgelehnt, in Berlin aufzutreten und hat einen ganz couragierten und ganz deutlichen Brief geschrieben und Klartext gesprochen. Es gehe nicht darum, ob man jetzt ein Violinkonzert aufführen könne oder nicht. Es gehe ganz andere Fragen, nämlich wirklich hier Position zu beziehen gegen dieses Regime. Und Hubermann hat die Einladung aus politischen Gründen abgelehnt. Und Furtwängler hat das, wie Sie gesagt haben, Mischa Aster, als persönliche Beleidigung aufgefasst.
Ja, ja.
Also politisch war er blind.
Ja, Hubermann. Und es gab auch andere Beispiele von Leuten, die versucht haben, ihm zu zeigen, mag sein, dass die Musik sehr wichtig ist, aber unter solchen Umständen, wo es um Leben und Tod geht, ob man ein besseres oder weniger gut Beethoven-Konzert spielt, ist nicht die Frage.
Wir sind dabei, die Protagonisten jetzt, Berliner Philharmoniker und Chefdirigent, etwas anzuschauen. Jetzt, wie steht es mit dem Orchester? Welche Art Musiker hat Furtwängler um sich gesammelt? Sie haben im Laufe dieses Gesprächs mal gesagt, es war einfacher, nicht Widerstand zu leisten und bequemer, nicht Widerstand zu leisten. Erstaunlich war ja, dass nur ungefähr 20% NSDAP-Mitglieder waren.
Ich weiß nicht, ob das erstaunlich war. Das ist, wenn man das so rechnet, aus einer Gemeinschaft von etwa 100, 105 Menschen, 20% war, also 18, sagen wir, Prozent, war fast genau der gleiche wie in der deutschen Bevölkerung ins Allgemeine.
Bei den Wienern hingegen, Wiener Philharmoniker 1943, war der Prozentsatz viel höher, 42%.
Genau. Das ist teilweise das Spannende von dieser ganzen Fallstudie, ist, wie man in einer Gesellschaft von wie gesagt, 100 Menschen, eigentlich eine sehr interessante und in manchen Fällen sehr genaue Bespiegelung der Erfahrung der deutschen Gesellschaft ins Allgemeine.
Wir sind noch beim Widerstand. Gab es ganz konkret Widerstand, der sich formierte? Sie haben gesagt, das war eigentlich der Normalfall, also diese 20% Parteimitgliedschaft. Und zwischen vorauseilendem Gehorsam, Parteimitgliedschaft, passivem respektive aktivem Widerstand bestehen ja nicht nur graduelle Unterschiede. Gab es ganz konkret Widerstand? Sie haben erforscht, es gab eine Gruppe, die sich Kameradschaft nannte.
Ja, es gab bessere Gründe, nicht Widerstand zu leisten, weil es gab so viel gute Gründe mitzumachen. Und die Privilegien, wie erwähnt, waren erheblich.
Politischer Widerstand war das nicht?
Nee, das nicht. Also es war nicht als Widerstand im Sinne von Anti-Nazi gebildet, aber eher eine Erfindung der ältere Generation, um noch den philharmonischen Geist beizubehalten, während und nach der Übernahme, weil die fürchten eigentlich, dass wegen der Eingreifen der ideologischen Bürokratie, dass etwas von der Tradition verloren gehen würde. Und also die wollten diesen Freiraum schaffen, innerhalb der Kameradschaft auch eigene Geldmittel verwalten. Das hatte nicht mit Widerstand gegen die Vorschritte, die ideologischen oder die Vorschritte des Regimes. Die wollten diesen Freiraum bewahren.
Sie sagen, die Verhältnisse in diesem Orchester spiegeln eigentlich die deutschen Verhältnisse, was Parteimitgliedschaft und eben Passivität anbelangt. Kommen wir doch noch auf eine Minderheit im Orchester zu sprechen, auf die jüdischen Musiker. Sie waren vor 1933 lediglich 4 unter 100 und ab 1935 ist das Orchester, wie es im Jargon der Nazis hieß, judenfrei. Mischa Erster, Sie erzählen in Ihrem Buch unter anderem die Geschichte des Solocellisten Nikolai Graudan. Er war ein ganz prominenter Cellist, der mit ebenso prominenten Musikern wie Hindemith und Rudolf Serkin beispielsweise aufgetreten ist. Er hat dann 1935 nach vielen Schikanen das Orchester verlassen und gebeten, den Vertrag aufzulösen.
Es war eine übliche Vorgang. Die 4 Philharmoniker von jüdischen Herkunft waren nie entlassen. Und das, weil Furtwängler es so arrangiert hat mit Goebbels direkt um Sondergenehmigungen, sodass die tatsächlich in das Orchester weiterspielen dürften. Es war aber allerdings in Deutschland unter diesen Umständen sehr, sehr unangenehm und war immer unangenehmer gemacht über die Monate und Jahre, sodass es ganz klar war, dass erst Simon Goldberg, der erste Konzertmeister, und Josef Schuster, erster Solocellist, Deutschland verließen musste. Und danach ging Nikolai Graudan und zuletzt Gilbert Bach noch eine erste Geige. Die waren alle sehr wichtige Musiker in das Orchester und deswegen war es Furtwängler besonders wichtig, die so lang wie möglich zu behalten.
Also sie hatten weniger Lohn, aber mehr Dienste beispielsweise zu leisten.
Genau.
Sie hatten weniger Reiseentschädigungen und. Also ein aktives Schikanieren.
Für eine große Musiker, eine große Solist war das natürlich erniedrigend und beleidigend. Und die waren sehr raffiniert, die Nazis, mit solchen Spielen.
Wir kommen zum Schluss dieses Gesprächs, Mischa Erster. Es sind ungefähr 12 Jahre vergangen von Ihrer Idee, die Berliner zu Ihrem Projekt zu machen, bis zur Veröffentlichung des Buches jetzt im Jubiläumsjahr des Orchesters. Mischa Erster, was haben Sie sich als nächstes ausgedacht, Ihr nächstes Projekt?
Es konnte in zwei verschiedene Richtungen gehen. Berliner Philharmoniker in der Nachkriegszeit ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, der logischerweise diese Geschichte dann anschließt. Aber ich würde auch sehr gern zurück in die Oper und mich noch mit kreativen Dingen mich wieder beschäftigen.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Mischa Erster. Und hier noch die Angaben zu Ihrem Buch. Der genaue Titel lautet «Das Reichsorchester, die Berliner Philharmoniker und der Nationalsozialismus». Erschienen ist es im Siedler Verlag. Die Preisempfehlung in der Schweiz ist 38,90 Franken.